Jesus, der Herr. Es war schon ein eigenartiger Termin. Ein Treffen, anberaumt von einem Phantom. Zwei gute Hände voll, unverwüstlicher Mitkämpfer ließen sich zu diesem Treffen berufen. Das Treffen war nicht in Jerusalem und auch nicht in der Jerusalemer Umgebung, sondern das Treffen sollte stattfinden auf einem Berg inmitten der Heimat. Die Mitkämpfer, um die es geht, sind allesamt Männer aus dem Gebiet Galiläa, ein Randgebiet Israels, durchwachsen von allen möglichen Völkern. Manche sagen so, gar Galiläa, das klingt ganz nach Gallien. Da kommen die Gallier her, die dort einberufen wurden zum Militärdienst und dort das Römische Reich befestigten. Ein Gerücht. Auf alle Fälle ein Schmelztiegel der Kulturen. Und diese Mitkämpfer wurden gerufen von dem, der erst vor kurzem noch am Kreuz hing, der als Leiche abgenommen wurde, ins Grab gelegt wurde. Und dann auf einmal das Gerücht, mit ihm stimmt etwas nicht. Der ist nicht mehr tot. Etwas, was völlig gegen den normalen Menschenverstand geht. Und dann zeigt sich dieses Phantom noch leiblich, berührbar und doch irgendwie verwandelt. Und dieser Jesus bestimmt einen Termin auf dem Berg in Galiläa. Und 11 Jünger folgen dorthin. Was hat dieser Jesus wohl zu sagen? Was ist denn so wichtig jetzt, dass wir es hören sollen? Gibt es ein Vermächtnis? Nein, nein, es war nicht der Berg, an dem Jesus in das Reich der Himmel aufgenommen wurde. Der war in der Nähe von Jerusalem. Es war einfach ein Treffen inmitten der ganz gewohnten und bekannten Umgebung. Ein Treffen auf einem Berg, in dem man seine Heimat überblicken konnte. Hier waren die Jünger zu Hause. Und hier hatte ihnen Jesus wohl etwas sehr Wichtiges zu sagen. Was mögen sie gedacht haben auf dem Weg dorthin? Wir lesen, dass manche gezweifelt haben. Es waren nur 11 Jünger und manche haben gezweifelt. Was war das für ein Haufen? Was sollten diese 11 überhaupt bewegen in der Welt? Und sie gingen hin. Und sie stiegen langsam den Berg empor. Und dort fanden sie Jesus. Und wir lesen in Matthäus 28, Abvers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Jesus, der Herr, Jesus, der von nun an das Sagen in dieser Welt hat, der von nun an Menschen Geschichte schreibt. Diese 11 Jünger konnten ja nicht ahnen, was kurze Zeit später passieren sollte. Sie waren so klein, so in Zweifeln. Sie konnten nicht ahnen, dass kurze Zeit später ein riesiger Sturm geistigen Feuers über Tausende von Menschen ausgegossen wurde. Und diese Menschen so im Innersten verwandelt wurden, dass sie selbst den Tod nicht fürchteten, sondern ausschwärmten und unter Verfolgungen diese großartige Botschaft von Jesus und seinem Reich verkündigten. Die 11 Jünger, die zweifelnden 11 Jünger, konnten nicht ahnen, dass das Evangelium von Jesus Christus danach wie ein Sturm über den Kontinent fegte. Zuerst das große Römische Reich im Sturm eroberte und immer wieder aus sich heraus neu gebärend, weil immer wieder verfallend, immer wieder aus sich heraus neu gebärend, sogar bis in das verschlafene Germanien vorkam. Und heute finden wir in jedem kleinsten Dörflein ein Haus, welches Kirche heißt. Und es ist oft das schönste Haus in diesem Dorf. Und früher versammelten sich dort Menschen, um die Botschaft von diesem Herrn Jesus zu hören. Hin und wieder passiert es heute auch noch. Aber diese Dörfer und diese Kirchen in den Dörfern und Städten sind Zeugen dafür, was für eine gewaltige Kraft in dieser Botschaft steckte, von der die Menschen, von der die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nicht die blasseste Ahnung hatten. Sie wussten nicht, was in dem Wort Jesus, der Herr, steckte. Und wir wissen es auch nicht wirklich. Manchmal denke ich, sind wir so diese abgeschlagenen 11 Jünger und manche von uns zweifeln und denken, was ist wohl in diesem Jesus für eine Kraft? Ist das wirklich eine Kraft? Ist da wirklich ein Herr? Und wir haben keine Ahnung, was Gott mit uns vorhat. So fielen die Jünger zu Jesu Füßen. Ja, sehr wohl. Sie sahen in ihm eine Herrlichkeit. Herrlichkeit kommt von Herr. Etwas, wovor man höchsten Respekt hat. Etwas, was man nicht leichtfertig in den Mund nimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in ihnen so die Geschichten aus dieser guten Zeit sich abspielten wie in einem Kino. Ja, sie haben es erlebt, dass Tausende von Menschen sich versammelt haben und die hatten Hunger. Und die wurden satt. Und die wurden nicht nur im Bauch satt, auch die Seele wurde satt. Und sie sahen viele, viele, viele Kranke, die ihre Hoffnung auf Medizin und auf Ärzte und auf alles Mögliche gesetzt hatten. Und die Hoffnung wurde nicht erfüllt. Und dann ging dieser Jesus vorüber. Und sie spürten, dass er die letzte Hoffnung ist. Und sie wandten sich an ihn und sie erlebten eine Heilung. Und nicht nur der Körper wurde heil, auch die Wunden der Seele schlossen sich. Und die Jünger erinnerten sich, wie sie im Boot saßen, auf dem See Genezareth, und die Wellen wurden höher und höher und sie bekamen Lebensangst. Und sie erlebten, wie Jesus die Wellen des Sees mit einem Machtwort glatt zog. Aber wie er auch manche Stürme der Seele besänftigte. Und so erlebten sie diesen Jesus als einen guten Hirten. Er hat doch selbst gesagt, ich bin der gute Hirte. Sie erlebten diesen Herrn als einen Herrn, der sich nicht als Herr ausgeben muss und alle zwingen muss in seine Gefolgschaft, sondern als einen Hirten, dem die Schafe freiwillig folgen, weil sie es spüren im Tiefsten. Das ist der Herr. Das ist der gute Hirte. Ihm kann ich vertrauen. Er hat den Überblick. Er kennt mich. Er weiß, was mir fehlt. Er kennt die besten Gründe zum Grasen. Er kennt die klarsten Quellen. Er meint es gut mit mir. Und sie erinnerten sich, als Jesus von diesem guten Hirten erzählte und ihnen sagte, dass es ein Kennzeichen des guten Hirten ist. Sein Leben, wenn es sein muss, für die Schafe zu lassen. Und das hat er getan. Das war nicht einer, der an der Macht festklammerte und sein Leben um jeden Preis erhalten wollte, wie es so viele tun. Einfach nur oben bleiben, einfach nur Herrschaft weiter ausüben. Nein, wenn es sein muss, auch sein Leben lassen. Und so hatten sie diesen Jesus in Erinnerung. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und diesen Anspruch, den Jesus hier den Jüngern im kleinsten vertraulichen Kreis kundtut, diesen Anspruch hatte bisher nur der Gott Israels, sein Name ist Jahwe. Es hieß nichts anderes, als Jesus ihnen verkündigte: Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gott. Ich habe die Schlüssel zur Macht. Mein Vater im Himmel hat sie mir gegeben. Und ich höre hier keinen hochmütigen Unterton hervor, sondern es ist das leise Bekenntnis eines, der diese Macht wirklich ergriffen hat. Und er sagt weiter: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich hatte es in der letzten Predigt erwähnt. In diesem Geht nun hin, höre ich die Stimme Jahwes, die zu Abraham sprach: Geh hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde deinen Samen groß machen wie die Sterne am Himmel. Hier ist eine Fortsetzung dieser Verheißung. In diesem kleinen Kreis zweifelnder Jünger gesprochen. Ist doch witzig, oder? Und tauft sie? Taufen? Wisst ihr, mit dem Leben finde ich, ist das so, dass wohl die meisten Menschen denken, das, was wir sehen, ist die Wirklichkeit und das Real. Viel realer als unsere innersten Gedanken und Träume und Spinnereien und überhaupt, was man nicht sieht. Mein Eindruck ist, das, was wir sehen, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der wirklich großen Wirklichkeit. Es ist viel realer, was in der unsichtbaren Welt passiert. In meiner kleinen unsichtbaren Welt zum Beispiel, in meinen Träumen, in meinen Gedanken, in dem Unausgesprochenen, in dem, wie sich mein Herz regt, wie es sich bewegt, wie es sich zu dem neigt, mit welcher Antipathie es vielleicht dem gegenübertritt. Als das, was nachher im sichtbaren Leben Wirklichkeit wird. Die sichtbare Welt ist immer nur eine Ausgeburt der geistigen Welt. Und so kann auch die sichtbare Taufe nur ein ganz blasses Zeichen von dem sein, was Jesus hier verkündigt, was er verheißt. Und lasst mich ein paar Minuten dabei bleiben, zu erläutern, was dahinter stecken könnte. Es ist die Aufforderung und Einladung, dass Menschen in diese große Wirklichkeit des Reiches Gottes eintauchen. Es ist schön, wenn die sichtbare Welt mit der unsichtbaren Welt harmoniert. Und deswegen soll man das, was man innerlich erlebt, auch äußerlich zum Ausdruck bringen. Es ist gut so. Und wir leiden drunter, wenn das differiert. Und so ist hier zum ersten und einzigen Mal in der Bibel so klar die auch später von der amtlichen Kirche verfasste Dreifaltigkeit zu finden. Wir finden sie kein einziges Mal so ausgesprochen. Nur in den Paulusbriefen und auch in manchen Aussagen von Jesus immer wieder Bezüge auch zu diesen drei Personen. Hier finden wir sie ganz klar und deutlich. Und er sagt, im Namen des Vaters. Was haben die Jünger dabei gedacht? Ich glaube, das stärkste und eindrücklichste Beispiel, was Jesus hier gegeben hat, diese Beziehung zu seinem Vater, ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Da ist ein Vater, der wartet auf sein Kind, dass es zurückkommt. Und er wartet und wartet und hat Sehnsucht. Und wenn Jesus Vater sagt, dann meint er nicht den Gott, der irgendwo fern ist und der irgendwann mal die Welt geschaffen hat, angeleiert hat und nun kümmert er sich nicht mehr darum, sondern er meint denjenigen, der Grund allen Schaffens ist. Der Vater durch und durch ist und sich nach seinen Kindern sehnt. Und der sie in die Arme schließen möchte. Und können sie gemacht haben, was sie wollen? Sie dürfen zum Vater kommen. Und der Vater feiert ein Fest. Könnt ihr euch das vorstellen? Und taufet sie auf den Namen des Vaters, desjenigen, der so dasteht. Er kommt nicht mit Moralen, mit irgendwelchen Anklagen, wie wir meinen, es sein müsste, mit Verurteilungen. Der Vater als Inbegriff der tiefsten Sehnsucht des Lebens. Und Menschen haben Sehnsucht. Und Menschen stillen diese Sehnsucht dort und hier und immer wieder neu und merken, dass es nicht zu stillen geht. Da ist viel mehr, was nach Leben schreit. Und es gibt einen Ort, wo sie gestillt werden kann. Auf den Namen des Vaters. Und des Sohnes. Des Sohnes. Der gute Hirte. Der gute Hirte. Der sterben musste. Des Sohnes. Ich, ein Schaf in der Herde, wurde bedroht. Von dem Ungeheuer, welches Appetit auf mich hatte. Und da stellte sich der Hirte dazwischen. Und er kämpfte. Nur um mich zu schützen. Verlor sein Leben. Nur um die ihm Anvertrauten zu schützen. Auf den Namen des Sohnes. Und auf den Namen des Heiligen Geistes. Wer war das? Wer war der Heilige Geist noch? Die Jünger spürten sehr wohl, dass da eine Kraft war über Jesus, die gleichsam einer Taube so scheinbar harmlos, jedenfalls nicht aggressiv, aber doch so kräftig und ausdauernd, längste Durststrecken überstehend, gewandt und des Himmels mächtig, dass dieser Heilige Geist auf Jesus ruhte. Und dieser Heilige Geist sollte nun auf die Menschen fallen. Das war neu. Es war nicht nur immer Jesus, der jetzt hier seine Herrschaft präsentierte, sondern er sagte, dieser sanfte, taubenähnliche Geist, der sei auf euch. Wer ist der Heilige Geist? Das haben die Jünger zu dem Zeitpunkt wohl nicht verstanden. Aber sie haben es später vielleicht weniger verstanden, denn mehr erfahren. Der Heilige Geist ist gleich einer Person, die voller Kraft ist. Jesus sagte, der Heilige Geist ist der, der mich vertritt hier auf der Erde. Ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber ihr erkennt daran, dass ich da bin, daran, dass der Heilige Geist in euer Herz sich hineingießt. Es füllt. Es ist, als wenn meine Seele danach dürstet, wie ein trockener Schwamm gefüllt zu werden. Und der Heilige Geist ist der, der wie frisches, quellendes Wasser diesen Schwamm füllen will. Und dabei ist er sehr, sehr höflich. Er kommt nicht einfach so und nimmt mit Gewalt Besitz von dir. Nein, er wartet ganz geduldig auf die Gelegenheit, die du ihm gibst. Ich habe es in letzter Zeit sehr deutlich erfahren. Alles ergründen wollend, sich für alles interessieren, weil es so spannend ist, das Leben. Und dann doch merkend, dass man so viel Information gar nicht verarbeiten kann, dass man manchmal auch Krankheitssymptome davon bekommt. Und dann hatte ich gerade auch gemeinsam mit Grit im letzten Urlaub auch Zeit, etwas mehr der Ruhe Raum zu geben und etwas weniger dem Fernsehen und den Nachrichten. Ich habe mit mir im Inneren aufgeordert, das ist ganz schwer, nur maximal einmal am Tag irgendwelche Nachrichten zu sehen oder hören. Wisst ihr, wie schwer das ist? Wisst ihr, was in meinem Inneren passiert ist? In dem Augenblick, wo ich losgelassen habe und Raum gegeben habe und Zeit gegeben habe. Kommt eine Welle von Melodien über mich. Harmonien, Akkorden. Arme Kritte, ich muss das ausbaden. Es ist komisch, es ist seltsam. Da ist eine Kraft, die erst dann beginnt zu wirken, wenn ich dem Raum gebe. Und ich freue mich wie ein Kind, wenn ich wieder was Neues gefunden habe, stimmt's? Und es ist toll, dass dieser, ich nenne ihn Heiliger Geist, dass dieser Geist so ganz zart ist. Er nur dann sich bemerkbar macht, wenn alles andere ruhig wird. Er mag nicht schreien. Aber wenn ich diesem Raum gebe, dann beginnt er mich zu verwandeln. Und mein Inneres beginnt aufzublühen wie ein schöner Garten. Das ist toll. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was ein Mensch kriegen kann. Alle Gärten der Welt sind nur ein ganz blasses Abbild von dem, was im Inneren aufblühen kann. Und dieser Heilige Geist findet in mir immer neue kreative Formen, sich auszudrücken. Das geht bis in das körperliche Sein, in die Gebärden, in die Sprache, in die Begabungen, auch in der Gemeinde oder auch in der Welt zu dienen. Und es ist so begehrenswert. Es ist so wertvoll. Natürlich, Ringsrum, unsere Welt ist voll von Angeboten. Und wir wissen nicht, was wir zuerst wahrnehmen sollen. Und es ist auch schön, manches zu erobern, was in unserer Zeit stattfindet. Aber es ist wirklich nichts, nichts im Vergleich dazu, was der Geist Gottes der Seele bieten möchte. Und wenn ich das sage, dann kommt es mir selbst fast unglaublich vor. Wen will man das erklären? Wer glaubt das? Und deswegen möchte ich euch so bitten, gebt eurer Seele Raum. Macht selbst diese Erfahrung. Bittet Gott darum. Ich hatte die Predigt vorbereitet. Am Mittwoch früh vor der Arbeit, ich stehe mal etwas zeitiger auf und habe dann noch gut Zeit und auch ganz gut Gedankenkraft, auch diese Gedanken zu wälzen. Und ich dachte, ich muss dieses große Feld, Jesus der Herr, in 30 Minuten pressen, das geht nicht. Und dann muss man sehr viel schreiben, um das kurz zu kriegen. Und dann wurde mir deutlich, ja, Jesus der Herr. Es ist in deinem Inneren schon irgendwie klar, aber wie zeigst du es in deinem Äußeren? Ich dachte mir, ja, das ist wohl jetzt dran. Und dann habe ich mich hingekniet. Zuerst wusste ich nicht, in welche Richtung. Und dann habe ich gespürt, es ist doch nicht egal, in welche Richtung. Also für mich ist es nicht egal, in welche Richtung. Und ich dachte mir, wo ist dieser Ort, wo Jesus sich an den Jüngern offenbart hat? Jerusalem, Bethanien, Galiläa, irgendwo gen Süden, ein bisschen weiter westlich. Wer es genau wissen möchte, da draußen ist ein Stein, der ist genau nach Jerusalem ausgerichtet. Das war mal so ein Flitzidee von mir, ja, vor 10 Jahren. Und ich habe mich hingekniet und habe meine erste Entdeckung gemacht. Ich habe runtergeschaut und habe gedacht, das kann nicht sein. Das ist gar nicht diese hochheilige Ehrfurcht mit Riesenabstand zu dem Herrn unnahbar. Doch, es ist eine riesige Ehrfurcht. Aber sie ist geprägt von... Ich habe es gesehen, da ist ein Herz, was meine Beine formen. Sie ist geprägt von einer unaussprechlichen Liebe. Das ist eine Sehnsucht. Das ist fast wie Braut und Bräutigam. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist und war, aber ich weiß noch, wie es damals bei uns war. Also ein bisschen. Wisst ihr, was da im Herzen abgeht? Und wisst ihr, dass dieser Herr Jesus dieses Bild bemüht, um sein Verhältnis zu seinen Schafen, zu seiner Gemeinde zu beschreiben? Er sagt, der Bräutigam wartet auf seine Braut, die Gemeinde. Und das ist mir Anlass, auch die nächste Predigt unter dieses Thema zu stellen, die Hochzeit des Lammes. Und ich habe den Eindruck, dass eine Hochzeit hier in Wirklichkeit, also die sichtbare Hochzeit, die wir auch letztens erleben durften, dass die nur ein ganz blasses Abbild von dem ist, was Jesus meint, was mit ihm und denen, die ihn lieben, passiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe keine 5 Minuten so da gekniet. Da hat eine Stimme zu mir gesprochen. Also so nicht so wirklich hörbar, sondern einfach, das war so ein Eindruck, den wurde ich nicht los. Ich konnte mich gar nicht mehr auf meine Predigt konzentrieren. Er hat gesagt, Peter, du hast gestern deinen Arbeitskollegen sehr hart angefahren. Entschuldige dich bei ihm. Wie soll ich mich denn bei dem entschuldigen? Ich war doch im Recht. Ja, trotzdem. Die Beziehung ist nicht in Ordnung. Schreib ihm einen Brief. Klar, mache ich. Entwickle eine Schokolade ein. Mache ich. Ja, und dann habe ich die letzte Viertelstunde oder ja, etwas mehr als eine Viertelstunde dazu gebraucht, meinen Arbeitskollegen einen Brief zu schreiben. Und ich habe mich gefreut dabei. Es war so leicht. Die Worte flossen so. Etwas, was ich noch nie gemacht habe. Es war auch ein bisschen witzig. Es war ja nicht wirklich ein Zerwürfnis, aber manchmal bin ich auch so unwirsch, wenn Dinge nicht funktionieren, wie ich denke, sie sollten funktionieren. Und wenn andere das nicht begreifen wollen oder irgendwie so komisch sind. Und dann kann ich auch selbst komisch werden. Und dann hat dieser Heilige Geist mir gezeigt, dass es vom Mitmenschlichen nicht in Ordnung war. Und dann habe ich diesen Brief genommen und habe mich gleich früh hinbegeben. Er kommt ja immer später. Habe ihn das hingelegt und irgendwann dann so um 9:30 kam dann mein Kollege reingeplatzt, freudigen Gesichtes, und hat so schelmisch vor sich hin gegrinst. Und dann hat er mich eingeladen auf ein Cappuccino. Die letztens mich gehört haben, natürlich koffeinfrei. Und dann haben wir einen guten Austausch gehabt. Und ich war irgendwo erstaunt. Da ordnet man sich dem Herrn des Himmels und der Erde unter. Und dann zeigt er ein Dinge, ganz kleine Dinge. Ey, das war so Pillepalle. Das war nichts im Vergleich zu manchen anderen Bockmist, den man verzapft. Und dann gibt er noch die Kraft dazu, das in die richtigen Wege zu lenken. Wisst ihr, wie großartig das ist? Nur einfach das Äußere gleich dem Inneren sein lassen und diesem Herrn Raum geben. Ich bin gespannt, was noch alles so passiert. Ich bin gespannt auch, wie dieser Herr in jedem von uns persönlich wirken möchte. Und dann sagt Jesus weiter, und indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dieses Bewahren von dem, was Jesus uns geboten hat, ist eine sehr konservative Sache. Bewahren heißt, nichts Neues dazu erfinden. Es ist alles gesagt, alles getan. Es gilt einfach nur, jetzt die Sache lebendig zu machen und lebendig zu halten. Das ist Bewahren. Und wir dürfen solche Bewahrer sein. Und ich bin mir ganz bewusst, dass jeder von uns sicherlich meint, dass das ist ein Druck, das ist so perfekt, das bin ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, dann kommt der Heilige Geist und dann sagt, ja, wir fangen erst bei einem an. Du hast so viele Baustellen in deinem Leben. Es ist kein Problem. Ich trage diese Baustellen mit dir. Es ist so viel nicht in Ordnung. Und ich denke auch, gestandene Christen wissen sehr wohl, dass so viel nicht in Ordnung ist. Es vergeht kein Jahr. Da haben sich Dinge eingeschlichen, die sind einfach nicht in Ordnung. Man merkt es später selber. Dann wird man krank. Dann wird man schwach. Dann weiß man nicht weiter. Und man macht doch alles wie vorher. Was habe ich denn falsch gemacht? Und man sieht die Dinge nicht, die nicht so stimmen, weil sie zum Leben nicht passen. Jeder von uns hat riesige Baustellen. Und wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Wir brauchen keine Angst haben, dass nun der Heilige Geist kommt und uns wehtut und alles zeigt auf einmal und sonst noch was, sondern er fängt ganz langsam und ganz leicht an. Und die Dinge, die wir erkennen dürfen, sind einfach gut. Gut für uns. Er möchte, dass wir es bewahren. Dass wir sein Erbe bewahren. Und dann sagt er eines der stärksten Sätze. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dieser Satz ist noch einmal eine ganz klare Aussage. Ich bin der Sohn des höchsten Jahwe, des Gottes Israels, des Herrn des Himmels und der Erde. Denn dieser Gott Jahwe hat sich dem Volk Israel offenbart als der Gott Jahwe, ich bin der ich bin oder ich bin da. Ich bin ein gegenwärtiger Gott. Ich bin nicht nur einer, der fern ist oder der mal gewesen ist. Ich bin der jetzt hier in deinem Leben, mittendrin. Da bin ich. Und Jesus übernimmt das. Und er sagt, ich bin bei euch. Ich bin da. Bis an das Ende des Zeitalters. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Bis an das Ende der Welt. Und dieser Herr, Jesus Christus, hat hier in Weißenfels an diesem Ort Menschenherzen bewegt, zusammenzufinden und das, was in diesen Menschenherzen war, in die sichtbare Welt zu tragen, um zum Beispiel dieses kleine, unscheinbare Haus ihm zu weihen. Deswegen steht vorn dran Christuskirche. Und es ist für manches Leben ein Opfer gewesen. Und es ist so klein im Vergleich zu den großen Möglichkeiten und Taten unseres Gottes. Und es ist doch so viel. Und wenn wir das heute gehört haben, dann wissen wir, dass auch für Weißenfels nichts unmöglich ist. Es liegt an jedem, an dir und an mir, diesem Herrn, Raum zu geben. Amen.